Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. An meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Hallo.
Und wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder zurück sind.
Ja.
Hat jetzt auch lange genug gedauert. Das Ereignis ist, dass der Sommer Grand Prix 2024 schon wieder zu Ende ist und wir ein bisschen das ganze Revue passieren lassen möchten. Und ich glaube, es gibt richtig, richtig viele News rund um den ganzen Skisprung-Zirkus.
Das ist richtig. Es gibt einige Neuerungen, ein paar Dinge, die es zu berichten gibt. Es ist natürlich ganz, ganz viel passiert. Wir haben mal ein paar Sachen rausgesucht, die vielleicht am ehesten interessant sind. Viele werden es eventuell schon mitbekommen haben, dass seit einigen Monaten ja Alexander Stöckl nicht mehr Trainer der Norweger ist. Ich sag mal so, den ganzen Unmut, der da in den Monaten ziemlich Jahreswechsel, ne? Geherrscht hat. Das müssen wir jetzt nicht nochmal durchkauen. Das hat ja jeder nun wirklich mitbekommen. Magnus Breivik ist jetzt Trainer der Norweger, der vorher auch an der Seite von Alexander Stöckl schon ohnehin die norwegische Nationalmannschaft mittrainiert hat. Alex Stöckl wiederum, den hat es jetzt nach Polen verschlagen. Der ist jetzt dort Sportdirektor für die Skispringer und die nordischen Kombinierer. Ich bin mal gespannt, wie sich das über die nächste Zeit auswirken wird. Denn die Polen, ich glaube, das haben wir ja auch in der Vergangenheit häufig thematisiert, die brauchen wirklich mal ein bisschen frischen Wind.
Ja, definitiv. Aber so richtig rausgelesen hat man auch nicht, ob er auch die Frauen betreut. Weil da habe ich direkt dran gedacht, weil ein Alexander Stöckl könnte mit seiner ganzen Expertise und mit seinen ganzen, drumherum seinen Erfahrungen auch ein bisschen mehr frischen Wind bei den polnischen Frauen mit reinbringen, weil da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, dass das alles so ein bisschen, brach liegt, würde ich es jetzt mal nennen.
Das stimmt. Ich nehme mal an, dass das auch mit zu seiner Aufgabe gehört. Er ist dort ja nicht Trainer, sondern es geht ja eher so darum, die grundsätzliche Struktur, die dort vorherrscht in Polen, zu analysieren und zu schauen, was man da verbessern kann. So würde ich es jetzt mal ganz platt gesprochen darstellen. Und da wird es wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen, auch mal über die Frauen zu reden, weil das ist nun mal ein großes Thema. Bei den Männern gibt es genug Probleme, aber bei den Frauen erst recht. Und ich bin gespannt, welche Expertise er aus Norwegen dahingehend mitbringen kann.
Ich glaube, da kann er halt sehr, sehr viel mit reinbringen, weil Norwegen halt in vielerlei Hinsicht wirklich der Führer in so vielen Neuerungen war, was Männer und Frauen angeht, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, dann ja auch, dass sie die USA so ein bisschen unter ihre Flügel genommen haben und denen geholfen haben. Also da ist ja sehr, sehr viel in Norwegen passiert. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass er jetzt für Polen zuständig ist und da vielleicht auch so ein bisschen was vielleicht noch an Erfahrung, die er in Norwegen gemacht hat, mit einbringen kann. Es würde nicht nur den Männern helfen.
Ja, absolut, absolut. Ja, wir sind gespannt, was da im Laufe der nächsten Jahre, muss man ja sagen, weil so schnell veränderst du so ein System natürlich auch nicht.
Nee.
Aber interessante Personalie auf jeden Fall.
Ja.
Wo wir gerade beim Thema Norwegen sind, es gibt so ein bisschen, wie soll man sagen, leichte negative Vibes, die aus Vikersund rüber wabern. Man hat dort, man hört davon, dass der Veranstalter des Skifliegens in Vikersund, also das Organisationskomitee sozusagen und der Nationale Skiverband der Norweger, sich noch nicht so richtig einig sind, wie das dann bei den nächsten Wettkämpfen aussehen soll, gerade was die Raw Air auch angeht. Thema ist wohl anscheinend auch einfach mal wieder Geld. Das Ganze kostet natürlich eine Menge. Irgendjemand muss es bezahlen. Da gibt es noch ein bisschen Verhandlungen. Ich nehme mal an, sie werden sich früher oder später einig werden. Aber auch innerhalb von Norwegen ist nicht alles immer nur Gold, was glänzt.
Ja, also das hat man, glaube ich, auch von der Anlage in Oslo gehört, dass es da auch finanzielle Schwierigkeiten gibt, dass man überlegt, dass es keine Skisprungwettbewerbe mehr in Oslo gibt, sondern nur noch die Biathleten dort an der Anlage dann vertreten sind. irgendwie macht einem das ziemliche Sorgen, wenn man das dann von Norwegen hört, weil Norwegen ja eigentlich Vorreiter in dem Ganzen ist. Und man dachte ja eigentlich auch, dass sie ein ziemlich gutes System drumherum haben, finanzielles System und so. Das scheint aber nicht so zu sein, wenn es auch Vikersund davon betroffen ist. Ja, und dann muss man ja auch noch daran denken, Vikersund ist das einzige Skifliegen der Frauen in der Saison. Mhm. Wenn das wegfallen würde, würde auch das Skifliegen der Frauen wieder wegfallen, was halt absolut schade wäre. Also das hoffen wir, dass sie sich auf jeden Fall einigen können.
Ja, also ich bin da sehr zuversichtlich, die werden sich schon irgendwie einigen, weil es will halt auch niemand darauf verzichten, auf diesen Wettbewerb. Aber ja, es ist halt teuer, ne? Man muss das Geld halt in die Hand nehmen.
Auf jeden Fall. Aber ja, man muss ja auch gucken, dass die War Air letztendlich, die ist ja in Norwegen, die ganzen Stationen, was will man sonst machen? Also ja, natürlich eine Station weniger, aber ich finde, Vikersund macht es halt auch einfach aus. Es ist halt einfach super toll, dass sie dann halt auch noch nach Vikersund Skifliegen gehen, dass sie wirklich alle Disziplinen sozusagen durchhaben, beide, also sowohl Skispringen als auch Skifliegen. Dann wäre es einfach schade, wenn es dann nur noch aus Skispringen bestehen würde.
Das stimmt, ja. Nun gut, gucken wir mal, wie sich das die nächsten paar Wochen und Monate entwickelt. Eine weitere norwegische Personalie, die vielleicht auch viele mitbekommen haben, ist, dass Daniel André Tande seine Karriere beendet hat vor ein paar Wochen mit 30 Jahren. Hat gesagt, jetzt reicht's. Ja, also es ist natürlich super schade. Wir haben ja alle Daniel André Tande ins Herz geschlossen, spätestens nach seinem wirklich schlimmen Sturz. Aber man kann auch irgendwie verstehen, wenn man sowas hinter sich gebracht hat und dann sich wieder dahin gekämpft hat, wo er vorher war. Irgendwann, ja, reicht's dann, ne?
Ja, vor allem, wenn er sagt, dass es er beim Skispringen mehr Angst als Freude hat, bedeutet das halt auch einfach, dass das halt eigentlich dann nicht mehr das Richtige ist. Und das tut mir so, so unendlich leid für ihn, dass er nicht mehr mit Freude dabei sein kann nach dem Sturz. Aber klar, der Sturz war so schlimm, dass er natürlich Traumatas davon getragen hat, die nicht so einfach zu lösen sind. Und sich dann wieder da Schanzen runterzustürzen, gegebenenfalls auch wieder Planitzer runterzustürzen, das bleibt halt immer im Hinterkopf, dass wieder sowas passieren kann einfach. Und das ist, ja, kann man dann vollkommen nachvollziehen, dass er dann eher sagt, nee, es bringt nichts mehr, ich höre jetzt auf und ja. Aber sehr, sehr schade.
Erinnert mich ein bisschen an Thomas Morgenstern, der das ja ähnlich erlebt hat und irgendwann ja auch gesagt hat, nachdem er zwei sehr, sehr schwere Stürze erlebt hat, dass, ja, das hemmt einfach, ne? Und mit Hemmung kannst du sowas dann halt eben auch nicht machen.
Das ist es. Also, dass sie sich überhaupt dann nochmal trauen, danach nochmal zu fliegen, zu springen, wie auch immer, ist denen hoch anzurechnen. Aber ja, nicht jeder kann das halt so einfach wegstecken, was aber vollkommen verständlich ist. Also, ist halt auch einfach richtig schlimm gewesen, sowohl bei Daniel André Tande als auch bei Thomas Morgenstern. Wenn ich überlege, der Sturz in Kusamo damals.
Ja.
Wow.
Ja.
Der war nicht ohne.
Ja, na klar. Und gerade bei Tande war ja auch diese Form des Sturzes. Wir haben das ja auch damals in einer unserer ersten Folgen zum Thema, wie gefährlich ist das Skispringen oder Skifliegen, auch angesprochen. Dass es diese Form des Sturzes, die Daniel Tande erlebt hat, eigentlich lange nicht mehr gab, weil man ja auch im Material viel geändert hat, um das so ein bisschen zu verhindern. Es hat uns ja alle doch sehr, sehr auch erstaunt, dass das wieder passiert ist. Aber gut, ich gehe mal davon aus, wir werden ihn auch des Öfteren nochmal an den Anlagen sehen und dann freut man sich, wenn man ihn eben im Publikum irgendwo sieht.
Auf jeden Fall.
So, dann gibt es noch zwei News aus der Welt des, Skifliegens, beziehungsweise vielleicht muss man es schon ein bisschen runter reduzieren auf große Großschanzen. wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren fast schon viel immer über die Fluganlagen in Amerika, in Copper Peak geredet und auch in Harrahov. Die sind ja beide sehr, also die in Tschechien ist ja total verwildert im Prinzip, ne? Die ist ja mehr oder weniger verfallen, wenn man so möchte, was sehr schade ist. Und in den USA haben sie ja auch schon länger jetzt gesagt, sie möchten die Anlage eigentlich wieder in Betrieb nehmen und aufbauen. Das soll jetzt also wirklich stattfinden. Da hat man sich getroffen Anfang September, auch zusammen mit Sandro Pertile. Und man hat also eine Vereinbarung getroffen, dass jetzt wirklich wieder aufgebaut werden soll, die Anlage in Copper Peak.
Sehr cool.
Ich bin gespannt, ob es tatsächlich diesmal funktioniert. Also sie haben versichert, dass es jetzt wirklich soweit sein soll. Es wäre natürlich schon toll, sie arbeiten auch ein Stück weit darauf hin, dann 2025, 2026 vielleicht in den Kalender aufgenommen zu werden.
Wow.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu optimistisch, aber ich könnte mir das schon gut vorstellen, alleine deswegen, weil ja auch in den letzten Jahren das amerikanische Skispringen, auch gerade durch die Frauen, durchaus Auftrieb gewonnen hat. Und dann hat das so ein bisschen eine Flamme wieder entzündet.
Ja, was auch mega cool ist, wenn sie dann nicht nur eine Station hätten in Amerika, sondern vielleicht sogar zwei Stationen, so eine kleine Tour machen mit beiden Geschlechtern letztendlich. Das wäre schon richtig toll. Also nochmal was ganz, nicht nur die eine Station zu haben, sondern halt wirklich den Markt so ein bisschen zu erweitern in Amerika. Das ist schon cool, weil man hat ja gesehen, dass es schon sehr, sehr erfolgreich ist, was sie da gemacht haben und sehr, sehr beliebt ist. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn sie dann auch noch eine zweite Station mit dabei bringen, das wäre schon sehr geil.
Genau. Es wird dann im Grunde genommen würden es dann sehr große Großschanzen werden. Also man kann das natürlich nicht mehr vergleichen mit den Anlagen, wie wir sie in Planica stehen haben oder eben in Vikersund. Mhm. Weil dafür ist einfach, da sind zu viele Jahre vergangen, in denen nichts passiert ist, aber so Zwischenanlagen quasi. Und so, das ist eben auch auf der Großschanze in Tschechien, in Harrahov, geplant, dass man diese Anlage jetzt eben auch wieder herrichten möchte, um da wieder ein bisschen mehr Drive reinzukriegen. Über den Zustand des tschechischen Skisprings haben wir auch viel geredet. Das ist leider echt ein bisschen sehr dolle untergegangen. Ja, gucken wir mal, wie es da weitergeht, ob diese Projekte wirklich umgesetzt werden in dieser Form.
Das wäre toll.
Das wäre schon toll. Sind da sehr zuversichtlich.
Ja, wir drücken die Daumen und halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es da weitergeht.
Genau. So, ich würde sagen, das erstmal so die spannendsten, wichtigsten News der letzten Wochen und Monate. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was im Sommer im Sommer Grand Prix passiert ist.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben uns schon öfters darüber unterhalten, wie der Sommer Grand Prix sich in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt hat. Und bei der Recherche, ich glaube, ist es uns beiden so ein bisschen aufgefallen, dass der Stellenwert des Sommer Grand Prix nochmal ein bisschen sich geändert hat.
Ja.
Was die Teilnahme der Athleten und so weiter angeht. Ich meine, ich kann vollkommen verstehen, der Sommer ist da, um zu trainieren und natürlich ist Training in den eigenen Reihen mit dem Team und so weiter, ja, trägt vielleicht mehr Früchte, als wenn man bei irgendwelchen Wettkämpfen teilnimmt. Aber es ist, glaube ich, dieses Jahr noch mehr aufgefallen, dass in ganz, ganz vielen Wettbewerben des Sommer Grand Prix wenige hochkarätige Athleten mit dabei waren und dadurch das Sommerskispringen von den Resultaten, sage ich mal, nicht mehr so zu vergleichen sind oder man kann jetzt nicht mehr Rückschlüsse auf den Winter ziehen, was wir ja vorher immer gemacht haben und gesagt haben, hey, der war gut, könnten wir uns vorstellen, dass es im Winter genauso wird, finde ich dieses Mal noch schwieriger als sonst, muss ich sagen.
Ja, kann ich eigentlich im Grunde genommen nur so unterschreiben. Eigentlich stehen die Ergebnisse für sich. Sie lassen, wie du schon gesagt hast, gar keinen Rückschluss darauf zu, was eventuell im Winter passieren könnte, weil einfach viel zu wenig, ja, wie soll man sagen, namhafte Athletinnen und Athleten teilgenommen haben, obwohl der Sommer Grand Prix ja nicht so lang war. Also es waren insgesamt 5 Wochenenden. Ich weiß nicht, also es ist irgendwie so ein bisschen schade, weil man eigentlich in den Jahren davor das Gefühl hatte, dass der Sommer Grand Prix mehr an Relevanz gewinnt.
Ja.
Und dieses Jahr war es wirklich, ich weiß auch nicht.
Ja, es ist irgendwie, wenn man sich die Endergebnislisten der beiden, also sowohl der Männer als auch Frauen anguckt, Erstmal muss man sagen, also Pavel, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Wozzeck.
Mhm.
dass er den Sommer Grand Prix gewonnen hat, freut mich für ihn. Er hat zweimal in Rasnov gewonnen, super toll. Aber wenn man sich die anderen Ergebnisse anschaut, ja, er ist einmal 24., 13. und so. Es waren beständige Springen, die drumherum sind. Und er ist der Mann des Sommer Grand Prix. Will ich ihm überhaupt nicht absprechen, finde ich echt toll. Aber wenn man dann halt sieht, dass zum Beispiel Stefan Kraft Zweiter geworden ist im Sommer Grand Prix mit gerade mal 4 Teilnahmen. Da er halt in Courchevel direkt mal zweimal gewonnen hat und dann auch 100 Punkte gesammelt hat, musste er nicht mehr wirklich viel tun, um dann halt den zweiten Platz zu erreichen. Und so sieht man halt die Ergebnislisten. Auf Platz 3 zum Beispiel Marius Lindwig, der alleine mit 3 Siegen auf Platz 3 gekommen ist mit 300 Punkten. Irgendwie tauchen Namen auf, die nicht überall mit dabei waren, die aber ganz vorne mit dabei sind. Also es sind, glaube ich, insgesamt bei den Männern waren es, sagen wir mal, noch nicht mal 10 Athleten, die bei allen Springen mit dabei waren in der Ergebnisliste. Und die sind nicht ganz oben, sondern sind so ein bisschen verteilt auf 4, 12, 15, 21 und so weiter. Das ist schon ziemlich interessant, muss ich sagen.
Ja. Es ist halt gar nicht mehr aussagekräftig. Also man fragt sich so ein bisschen, wofür gibt es da jetzt eigentlich noch, ja, wie soll man das jetzt sagen, ohne dass es böse klingt, wofür gibt es jetzt da eigentlich noch Ranglisten?
Ja, ja.
Die kann man sich genau. Ja sparen, weil was sollen die einem jetzt sagen, ne? So.
Ja.
Ist ja unsinnig, wenn wie du schon gesagt hast, Pavel Wozzeck ist Erster mit 8 Teilnahmen und als Zweiter ist Stefan Kraft mit 4 Teilnahmen. Ja, schön. Mhm. So.
Das ist es.
Ja, ich kann das irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, was das eigentlich bringen soll. Ja. Tja.
Es ist halt für niemanden wirklich ein Springen unter Wettkampfbedingungen, weil ganz oft halt die Athleten, die immer mit vorne dabei sind, fehlen. Und damit machst du dann vielleicht gute Plätze. Ja, du fühlst dich gut und das finde ich auch wirklich gut. Du kannst damit dein Selbstbewusstsein stärken und so weiter, wenn du dann halt auf dem Podest bist. Aber die ganzen anderen Athleten, die eigentlich auf dem Podest sind, die fehlen halt letztendlich zum Teil. Und das finde ich so absolut schade, weil dem Sommer Grand Prix gar keinen hohen Stellenwert mehr beigepflichtet wird. Also irgendwie ist es nur noch, ach ja, ich fahre jetzt dahin, dann mache ich wieder Pause. Kann ich bei dem einen oder anderen verstehen, dass er dann nochmal Pause gemacht hat. Ich glaube, Karl Geiger nach Courchevel war schlau, wieder Pause zu machen, weil da war wieder so ein bisschen gerade im ersten Wettkampf, ja, die Quali gewonnen, dann im ersten Wettkampf nicht mal in den zweiten Durchgang gekommen. Ist dann vielleicht gut, wenn er dann nochmal ins Training geht. Aber nach Courchevel war auch ein Monat Pause. Muss man auch nochmal bedenken, weil Wiesla ja eigentlich nach Courchevel stattfinden sollte. Aber da es Erdrutsche an der Schanze gab, musste Wiesla einmal verschoben werden und wurde dann im September nachgeholt. Erst. Irgendwie war ich so ein bisschen, weil ich meine, wir haben andere Sommer-Grand Prix miterlebt. In Hinterzarten, in, keine Ahnung, auch Courchevel und so weiter, wo eigentlich Rang und Namen mit dabei war, die sich dann auch im Sommer gebettelt haben um die vorderen Plätze.
Ja, vor allen Dingen sieht man halt, dass an den, beispielsweise Klingenthal, ist der DSV dann immer voll vertreten. Hinzenbach, da sind die Österreicher voll vertreten. In Courchevel waren, glaube ich, auch noch relativ viele am Start, dazwischen dann irgendwie nicht mehr. Das ist so, also individuell für jeden Einzelnen kann ich das schon nachvollziehen, aber was so die Gesamtheit betrifft, ist es halt irgendwie, ich weiß auch nicht, was, weil das Ding ist halt auch, ich könnte mir vorstellen, wenn du eben diesen gesamten Sommer Grand Prix wirklich durchspringst und gehst du in die, dann natürlich noch weiter ins Training und dann gehst du in den Winter und dann hast du ja aber schon ein bisschen was an Energie verbraucht über den Sommer und jemand, der gar nicht im Sommer Grand Prix oder nur bei einem prestigeträchtigen Springen wie jetzt Klingenthal teilnimmt, der hat dann halt nochmal ganz andere Reserven noch übrig. Also
ja.
Ja, keine Ahnung. Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, die letzten Tage, was wohl die FIS dazu sagt, beziehungsweise ob das auffällt. Und wenn das sich langfristig so darstellt, dass das weiterhin so bleibt, wie kann man damit umgehen irgendwo? Also könnte man eventuell hergehen und sagen, Athleten, die im Sommer springen, bekommen vielleicht einen gewissen Start. Bonus oder irgendwas punktemäßig für den Winter, dass man sozusagen den Sommer mit in den Winter irgendwie mit einbezieht.
Finde ich gut.
Irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt einfach nur so von mir mal so hinfantasiert, aber also wie wäre es möglich, den Sommer Grand Prix eventuell entweder wieder dahin zu bringen, wo er mal war, nämlich als reguläre Wettkampfserie mit dem entsprechenden. Ich meine, es gibt ja letztlich außer den Sommer Grand Prix als Gesamtwertung nichts zu holen. So.
Nee.
Und Geld natürlich auch, logischerweise. Aber das ist jetzt, da ist keine Vierschanzenturnier, da ist keine Weltmeisterschaft, da ist kein sonst irgendwas. Na, so.
Genau. Ja, es ist irgendwie, es ist, es hat nicht mehr den Stellenwert, was sehr, sehr schade einfach ist. Und finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee, dass man das dann in den Winter mit reinholt, weil jemand wie Wojciech oder so, der muss halt da eigentlich was von haben, letztendlich, weil er hat halt den Sommer Grand Prix gewonnen. Nicht nur die Prestige haben oder so, ja, du bist der Mann des Sommers, sondern ja, irgendwie mit reintragen, damit er das vielleicht dann auch sich die. Das Selbstbewusstsein halt auch holen kann für den Winter. Weil im Winter, man hat es letztes Jahr auch gesehen, da waren es ja Gregor de Schwanden unter anderem und auch, ja, wie heißt er nochmal?
War das René Caído oder war das schon das Jahr davor?
Nee, es war schon das Jahr davor.
Ah, okay.
Auf jeden Fall zwei, die wirklich, wirklich sehr.
Sokrawski.
Sokrawski, danke,
Ja,
genau, Wladimir
genau.
Sokrawski, die beiden, die wirklich absolut hervorragend im Sommer waren, die es aber auch leider nicht in den Winter wirklich reintragen konnten. Aber auch da waren halt auch da schon nicht die Top-Athleten beim Sommer Grand Prix mit dabei. Da hat man noch so ein bisschen, also zumindest ich habe das noch so ein bisschen ja, ignoriert, sage ich mal. Letztes Jahr, ja, mir war es klar, dass da wenige Top-Athleten dabei waren, aber es ist mir nicht so aufgefallen wie dieses Jahr einfach. Muss ich ganz klar sagen.
Ja.
Deswegen finde ich es jetzt halt noch mal heftiger. Und dann in der Recherche ja auch, eigentlich sollte ja auch der Frauen-Sommer-Grand Prix in Wiesla stattfinden, dann im September, als es dann auf den September geschoben wurde. Der wurde dann aber für die Frauen abgesagt, wo ich zuerst gedacht habe, boah, wieso wurde das jetzt für die Frauen schon wieder abgesagt? Der Hintergrund ist aber, dass der Intercontinentalcup in Trondheim stattgefunden hat zur genau gleichen Zeit und dort ganz, ganz viele der Top-Athleten schon angemeldet waren, weil Trondheim nämlich nächstes Jahr in der nächsten Saison die Skisprung-WM, also die nordische Ski-WM austrägt und das natürlich super ist, in Trondheim zu springen und dann halt so ein bisschen zu proben auf der Schanze. Dann kann ich die Entscheidung der FIS auch vollkommen verstehen, dann den Sommer Grand Prix abzusagen. Aber das muss man sich mal halt überlegen. Ne? Also es ist der Sommer Grand Prix, der eigentlich immer einen guten Stellenwert hatte. Der wird abgesagt, weil die meisten in Trondheim in der zweiten Liga
Ja.
angemeldet waren. Also, und dann noch nicht mehr genug Athletinnen dabei waren, die dann in Wiesla springen konnten. Deswegen hat man Wiesla abgesagt. Ja.
Ja, genau. Und um es mal so ein bisschen noch besser darzustellen, diesen besagten Continental Cup in Trondheim hat zweimal Katharina Schmid gewonnen.
Genau.
Vor den Norwegerinnen in unterschiedlicher Reihenfolge. Also, da war alles, was ansonsten man normalerweise vom ganz normalen Weltcup-Wettbewerben. Also, die waren einfach alle dort am Start. Insofern macht das, wie du schon gesagt hast, Sinn, da kein nicht noch zusätzlich da irgendwas zu veranstalten, wo sowieso dann keiner mehr ist. Es ist mir aber auch aufgefallen, dass es dieses Jahr bei den Herren zweimal den Prolog gab. Bedeutet ja letztendlich nur, dass überhaupt nicht genug Athleten angereist sind, um eine vernünftige Qualifikation zu machen, weil sowieso nicht genug da sind, für die 50 quasi vollzukriegen. Und deswegen man das ja dann die Freitags eigentlich Qualis immer als Prolog, als dritten kleinen Wettkampf sozusagen austrägt. Bei den Damen sieht man sowas öfter mal. Bei den Herren habe ich das jetzt Also zweimal innerhalb von 5, beziehungsweise bei den Herren 6 Wettkämpfen, ist auch neu, glaube ich. Also ist mir
Ist es
zumindest
auch.
nicht nie aufgefallen, dass das in den letzten Jahren so war.
Ja, und das liegt letztendlich daran, dass dann halt große Nationen wie Österreich, Norwegen oder Deutschland entweder gar keine Athleten schicken oder halt weniger Athleten schicken. Ich
Ja.
kann mir gut vorstellen, in Klingenthal hat definitiv eine Quali stattgefunden, weil da waren ja alleine schon, keine Ahnung,
Ja.
wie viele DSV-Athleten mit dabei, die das alles auffüllen konnten. Und dann hast du halt letztendlich, wenn du diese drei großen Nationen ausklammerst, hast du halt, sage ich mal, immer noch Polen oder Japan, die aber dann auch nicht in voller Montur auftreten, vielleicht dann auch nur mit ein paar Springern, und dann hast du nur noch kleine Nationen, die dann noch antreten, die niemals halt 5, 6 Springer anmelden.
Ja. Nun ja, ich bin gespannt, ob diese Sache im Laufe der Saison noch, der Wintersaison noch irgendwie in den Diskussionen auslöst oder ob das Ganze nochmal thematisiert wird, ob die FIS das bemerkt, ob wir es vielleicht auch einfach ein bisschen überbewerten, dass das dieses Jahr einfach zufälligerweise ein bisschen mehr war, als es in den letzten Jahren war. Nun ja, jedenfalls nüchtern betrachtet hat also Pavel Wajek den Sommer Grand Prix gewonnen mit 329 Punkten und allen Teilnahmen. Nee, stimmt gar nicht. Die erste, oder? Die
Ja,
erste?
der erste habe ich gefunden, wieso er nicht teilgenommen hat. Seine
Ja.
Unterhose war falsch.
Ist nicht dein.
Ich habe mich nämlich gewundert, wieso ist er bei dem ersten draußen? Und bis ich da mal was
Ja.
gefunden habe, von wegen, ich muss gerade noch mal auf meinem schlauen Zettel gucken, was draufsteht, war er nicht am Start, weil er die falsche Unterwäsche getragen hat.
Man kennt es. Man kennt es. Gut, also trotz einmal falscher Unterhose und ansonsten allen Teilnahmen hat er trotzdem den Sommer Grand Prix gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Eieiei. Zweiter ist geworden Stefan Kraft. Der hat viermal teilgenommen, hat natürlich das Glück gehabt, dass er die ersten beiden Springen in Courchevel gleich gewonnen hat.
Ja.
Dritter wurde Marius Lindwig, dreimal teilgenommen, dreimal gewonnen.
Ja.
Tja, das spricht natürlich für ihn. Also
Ja.
mal sehen, ob er das dann auch im Winter so hinkriegt. Vierter ist Alex Insam geworden. Der hat auch überall teilgenommen. Ja, ansonsten ist, denke ich, erwähnenswert Andreas Wellinger, der ist Sechster geworden mit drei Teilnahmen. Hat dort auch eigentlich immer ziemlich gut abgeliefert. Zuletzt in Klingenthal ist er Achter geworden. Das ist so ein bisschen das in Anführungsstrichen schlechteste Ergebnis gewesen.
Ja.
David Kubacki hat im Prinzip zwei Wettkämpfe ausgelassen, ist aber auch nur, muss man dann leider sagen, Achter geworden. Spricht ehrlicherweise nicht unbedingt dafür. Das gleiche ist Jakub Wolny als Zwölfter, spricht auch nicht unbedingt fürs polnische Team, weil auch hier im Prinzip fast alles in die Wertung gegangen ist. Ja, ich bin ein bisschen gespannt, wie es für die Polen weitergeht. Wir haben es ja vorhin schon besprochen mit Alexander Stöckel. Haben Sie da jemand Neues in petto, der hoffentlich ja sich da ein bisschen dahinter klemmt, dass das für die Polen in Zukunft auch besser wird? Ja, genau. Was gibt es sonst noch? Wen gibt es sonst noch explizit zu erwähnen? Naja, wie wir schon gesagt haben, ne, die Japaner haben eigentlich nahezu alle Springen. Junichiro Kobayashi ist nur auf Platz 31 gelandet, obwohl er auch praktisch alle Springen mitgemacht hat. Dann haben wir hier noch einen jungen Mann, der heißt Sakutaro Kobayashi. Da werden wir dann noch in den nächsten Wochen rausfinden, inwieweit er mit den Wrestling-Kobayashis zu
Ist er
tun hat.
nicht? Ist er nicht?
Ist er nicht, ist nur
Nee,
Zufall.
ist nur Zufall,
Gut.
ja.
Alles klar. Ja, für die Japaner, also der ist ein Platz vor Junjiro, für die Japaner außer Renika Ido, aber den haben wir ja schon mal
Und
relativ weit
Keiichi
vorne
Sato
gesehen.
ist auf Platz 15 mit allen Teilnahmen, außer
Ja.
im letzten ist er disqualifiziert oder hat nicht teilgenommen.
Ist aber eigentlich auch nicht so wahnsinnig weit vorne dafür.
Nee. Es
dass
ist halt
er
auch
überall
einfach
teilgenommen hat.
Das Ding, ja? Dass halt da Leute dazwischen, Athleten dazwischen sind, die dann dreimal teilgenommen haben und weit vorne sind. Es ist halt, ja, es spricht nicht dann für die, die halt überall dran teilgenommen haben. Es ist halt, ja, es spricht nicht für die. Also es ist irgendwie, es ist halt nicht aussagekräftig, das Ganze. Wenn du halt teilnimmst und dann direkt 300 Punkte machst, wie Marius Lindwig,
ja.
Dann, es ist keine Aussagekraft letztendlich, muss man sagen.
Ja. Also es kann man, ja, es ist blöd, es ist eigentlich fast nur ins Negative, könnte man jetzt Dinge interpretieren, aber das bringt uns ja alle nicht wahnsinnig weiter.
Genau. Deswegen, also es ist eigentlich nicht negativ zu betrachten, weil es nicht aussagekräftig genug ist, letztendlich.
Ja, genau. Die beiden türkischen Athleten, İbtiyoglu und Bedia, haben auch nahezu alle Springen mitgemacht, sind recht weit hinten qualifiziert oder platziert. Ja, ich denke, wir müssen abwarten, was der Sommer uns bringt.
Der Winter uns bringt.
Ja, genau, richtig. Der Winter uns bringt, um dann zu sehen, ja, inwieweit das Ganze sich vielleicht etwas revidiert, was wir hier sehen können an den Ergebnislisten des Sommers.
Yes.
Wie sieht es bei den Damen aus? Bei den Damen haben wir eigentlich ja ein schönes Ergebnis. Zwei Italienerinnen haben die Plätze 1 und 2 in der Gesamtwertung gewonnen. Lara Malsina und Annika Sief konnten dort triumphieren. Sara Takanashi ist Dritte geworden mit zwei Wettbewerben weniger. Emma Klinetz auf Rang 4, die hat auch 5-mal teilgenommen. Eine Eva Pinkelnik zum Beispiel ist gar nicht gelistet, weil die hat einfach nirgendwo teilgenommen. Nika Preutz ist 7. geworden, obwohl sie auch 5 Teilnahmen zu verzeichnen hat. Müssen wir mal gucken, was das eventuell bedeuten könnte. Sehr positiv auf Rang 11 zwar nur, aber eben auch nur einen Start hatte Katharina Schmid. Den hat sie dann auch gleich gewonnen in Klingenthal. Und wie gesagt, auch die beiden Continental Cups, die sind zwar Continental Cups, aber eigentlich sind sie mit voller Konkurrenz, lässt ein wenig darauf schließen, dass Katharina Schmid offensichtlich in der Blüte ihres Lebens ist, sportlich betrachtet. Und zwar genauso wie beispielsweise eine Irene Maria Quandal, die ist 18. geworden, weil sie einmal auf den zweiten Rang gekommen ist, nämlich hinter Katharina Schmid, hat auch nur einmal teilgenommen und hat auch bei den besagten Continental Cups jeweils nur einmal das Treppchen erreicht und einmal ist sie 5. geworden. Also auch die ist offensichtlich sehr stark.
Auf jeden Fall. Also da kann man sich auf jeden Fall auf den Winter freuen, wenn sie das in den Winter mit reinnehmen können, wovon ich bei allen eigentlich ausgehe, sowohl bei Quandal als auch bei Schmid. Dann können wir uns echt auf tolle Wettkämpfe von den beiden freuen. Und generell in Trondheim natürlich die Norwegerinnen waren auch noch, also nicht nur Quandal, sondern auch Pjørset und auch Anna Odine Ström, die auch auf die vorderen Plätze gekommen sind. Also ich glaube, die sind, ja, können sehr, sehr viel erwarten. Von denen.
Ja, auf alle Fälle, das glaube ich auch. Das deutsche Team der Damen würde ich jetzt mal sagen, da ist jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie eine große Veränderung im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Selina Freitag steht weiterhin in den Startlöchern als eine der, die jetzt hoffentlich bald alles in Grund und Boden springen wird. Einen Namen solltet ihr euch vielleicht merken, und zwar Anna Holland. Anna Holland, formerly known as Anna Rupprecht. Also sie hat geheiratet und hat einen anderen Namen. Deswegen müssen wir uns umgewöhnen, ähnlich wie bei Katharina Schmid. Aber da werden wir uns auch noch dran gewöhnen. Ansonsten glaube ich, gibt es beim DSV jetzt wenig, zumindest bei den Damen wenig, was in die eine oder in eine andere Richtung rausfällt aus dem, was wir kennen.
Ja, denke ich auch nicht. Also was mich beim Sommercompris der Damen halt sehr, sehr freut, war wirklich das Ergebnis der Italienerinnen, auch wenn da halt das nicht so ganz ins Gewicht fällt. Aber was man da sagen muss, die restlichen, also die Meissner hat ja zweimal gewonnen in Rasnov, was super ist, aber auch die anderen Ergebnisse von ihr waren gut. Die waren in den Top 15. Ja. Sehr solide, also gab es keine Ausreißer nach unten, was super ist. Deswegen, mal schauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie im Winter dann halt so ein bisschen sich vielleicht in dem, ja, im mittleren Segment bewegen oder so.
Ja.
Aber das ist halt auch nochmal, wenn man sich da die Ergebnislisten anschaut, ja, die einen oder anderen haben dann vielleicht in Rasnov nicht teilgenommen, aber es gab mehr Springerinnen, die überall dran teilgenommen haben. Was man halt sagen muss, da Wiesla ausgefallen ist, ist ja nicht halt überall gesprungen worden. Aber an sich war das Ganze doch schon ein bisschen, sag ich mal, voller. Ja. Außer die Top-Athletinnen natürlich, die dann auch dann das ein oder andere ausfallen gelassen haben.
Ja, aber es ist ein bisschen aussagekräftiger als bei den Herren, auf alle Fälle.
Ja, genau.
Genau. Ja, was könnte man zu den Herren noch sagen, wenn man sich die deutschen Herren anschaut? Ich glaube, Andreas Wellinger hat sich ganz gut geschlagen, auf alle Fälle. Also er sollte, wenn nichts dazwischen kommt, durchaus auch wieder ordentlich konkurrenzfähig sein. Ansonsten würde ich sagen, ist der Rest auch relativ unverändert. Pius Paschke hat einen ganz guten Eindruck gemacht, Eisenbichler, Geiger wechselhaft. Mhm. Ja. Ach, irgendwie fällt es mir immer ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil ich immer das Gefühl habe, man redet irgendwas schlecht, was ja eigentlich gar nicht so sein soll, aber ja.
Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es war halt einfach, letzte Saison war halt einfach durchwachsen. Und ja, man hat so die Befürchtung, dass es so, ja, weitergehen könnte. Das hoffen wir natürlich nicht, dass es so weitergeht. Aber auch da, ja, ich weiß nicht, ob man das alles so wirklich in Relation zueinander setzen kann, wie es letztendlich im Winter ist, weil dafür haben sie zu wenig teilgenommen an den Sommer-Grand Prix und wir wissen nicht, wie es halt letztendlich hinter den Kulissen abgeht. Was mich sehr gefreut hat, dass in Courchevel auch Markus Eisenbichler wieder mit dabei war und gar nicht schlecht gesprungen ist. Also ich hoffe sehr, dass er es schafft, sich wieder wirklich ins Wettkampfteam zu kämpfen, wieder bei den Wettkämpfen im Winter auch mit dabei zu sein, würde ich ihm sehr, sehr wünschen. Weil eine Person ja im deutschen Team wieder leider Gottes wegfällt, auf dem wir beide, ich glaube, wir beide sind riesen Fans von ihm, Justin Lissow, der sich ja das Kreuzband gerissen hat, dann in der letzten Saison nicht mit dabei sein konnte, weil er sich regenerieren musste, hat jetzt im Sommer wieder angefangen zu trainieren und hat sich leider einen zweiten Kreuzbandriss während des zweiten Trainingssprungs wieder zugezogen. Das bedeutet, er fällt leider wieder ein Jahr aus, was sehr, sehr, sehr, sehr schade ist. Er gibt nicht auf, also er ist sehr, sehr positiv. Er ist in Kampflaune, sage ich mal, wieder nicht diese Saison, sondern übernächste Saison dann wieder mitzumachen, was aber sehr, sehr schade ist. Er wird halt die nordische Ski-WM in Trondheim verpassen, auf die er sich sehr gefreut hat. Könnte halt für Markus Eisenbichler wieder gut sein, weil er einen Konkurrent weniger letztendlich in den Reihen hat, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Justin Lissow wieder, ja, er ist halt einfach ein Talent. Er ist halt einfach gut, dass er auch wieder ziemlich schnell mit dabei gewesen wäre.
Ja, es ist super traurig natürlich, ne, weil es so viel Zeit ins Land geht und man noch nie weiß, wie man aus so einer Verletzung wieder rauskommt und dann zweimal hintereinander. Es ist schon richtig ätzend. Aber es ist jetzt so, kann man jetzt nicht mehr ändern, leider. Wir gucken mal. Markus Eisenbichler ist, glaube ich, aus meiner Sicht das größte Fragezeichen erstmal. Ich hoffe sehr, dass er nochmal sich wieder dahin kämpfen kann, wo er eigentlich hingehört, weil er ist ein großer Name. Gut, ich denke, wir haben einen groben Umriss gegeben. Es ist nicht viel herauszulesen aus den aktuellen Ergebnissen des Continental Cups. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob es diesbezüglich irgendwelche Diskussionen geben wird oder ob die FIS sich vielleicht nächsten Sommer nochmal anguckt, ob es da ähnlich aussehen wird. Dann vielleicht zu überlegen, was man aus dem Sommer-Grand Prix machen könnte und wie sich auch das verändern kann. Denn in den letzten Jahren, das haben wir gesehen, hat die FIS oder eben auch im speziellen Sandro-Pertile sich doch durchaus mit vielen Problematiken beschäftigt. Das muss man ihnen natürlich schon auch lassen. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
Genau.
Ja, und nach dem Sommer-Grand Prix ist vor dem Weltcup, also wir sind nicht mehr weit entfernt von dem Weltcup-Auftakt, noch ein bisschen mehr als einen Monat. Da geht schon wieder los, Ende November. Die Zeit fliegt, dann sind wir wieder mittendrin. Und das bedeutet auch, dass wir wieder vollkommen back sind. ihr werdet jetzt wieder öfters von uns hören. Wir sind aus unserer Sommerpause zurück. Ja, und freuen uns schon sehr, sehr, sehr drauf, alles zu analysieren und so weiter. Und ja, wir freuen uns sehr, wieder zurück zu sein.
Genau. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, hören wir uns dann bald wieder. Genau. Und bis dahin genießen wir jetzt erstmal alle nochmal den Herbst und bereiten uns auf die Wintersaison vor.
Genau, das machen wir. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.